Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es ist vielleicht das größte ökonomische Experiment unter Realbedingungen, das gerade läuft. In der Türkei galoppiert die Inflation. Inzwischen liegt die Teuerungsrate bei 36%. Dennoch senkt die Notenbank auf Druck von Präsident Erdogan die Zinsen. Ob das gegen alle ökonomische Vernunft gut gehen kann, ist ungewiss. Die Menschen in der Türkei baden dieses Experiment jedenfalls schon mal aus. Sie können sich Lebensmittel und andere Waren vielfach gar nicht mehr leisten. Zur Zinsentscheidung der türkischen Notenbank gleich mehr. Außerdem die Windkraft. Der neue Bundeswirtschaftsminister Habeck hat heute den bayerischen Ministerpräsidenten Söder getroffen, um ihn von mehr Windrädern zu überzeugen. Ob das geklappt hat, erfahren Sie in dieser Sendung. Ebenso die harten Fakten. Der Bundesverband berichtet, wie viele Windräder an Land gebaut wurden. Zunächst aber schalten wir zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, heute Mittag also wollte die türkische Notenbank über die Zinsen entscheiden. Hat sie das denn schon getan?
Sie hat entschieden und die Leitzinsen wurden unverändert belassen bei 14%, trotz einer hohen Inflation, wie Sie ja auch schon gesagt hatten, von zuletzt gut 36%. Die Lira kann sich nach dieser Notenbankentscheidung jetzt aktuell gegenüber dem Euro und dem Dollar etwas erholen, um so durchschnittlich, ein halbes Prozent. Die Lira hatte ja gegenüber dem Dollar im vergangenen Jahr rund die Hälfte an Wert verloren. So mancher Investor hat den Rückzug angetreten. Einige sprechen von einer gewissen Kapital Flucht. Ja, und damit zur Türkei. Das Börsengespräch mit Thomas Gitzel, dem Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP-Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte erstmal wissen, die türkische Notenbank hat also pausiert, nichts weiter unternommen. Wie erklärt sich das, Herr Gitzel?
Also es sollte jetzt nicht als Läuterung der türkischen Notenbank verstanden werden, sondern die türkische Notenbank hat in jüngerer Vergangenheit in hohem Maße bereits schon Leitzinssenkungen vollzogen. Es ist also jetzt eine Pause. Und darüber hinaus geblickt können auch weitere Zinssenkungen nicht ausgeschlossen werden. Schlichtweg und ergreifend aufgrund der recht komfortablen Situation der türkischen Notenbank. Letztere blickt auf einen recht guten Berg an Devisenreserven, die auch vor weiteren Abwertungen der türkischen Lira gewissermaßen schützen.
Bei den Devisenreserven nochmal nachgefragt, genauer hingeschaut. Gestern hat sich die Türkei von den Vereinigten Arabischen Emiraten in einer sogenannten Währungsswap-Vereinbarung Zugang zu harten Devisen für 5 Milliarden Dollar besorgt. Also geht der Türkei langsam das Geld aus oder sind Sie da eben nicht so besorgt?
Ja, gerade bei den Devisenreserven ist doch Erstaunliches passiert. In der jüngeren oder in der Vergangenheit wären solche Abwertungen, wie es der türkischen Lira widerfuhr, einhergegangen mit einem Abschmelzen an Devisenreserven. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die türkische Notenbank blickt jetzt im zweiten Halbjahr 2021 um einen 80%, wohlgemerkt um einen 80% höheren Bestand an Devisenreserven. Und dazu dürften unter anderem eben diese Devisen-Swap-Abkommen mit China, Katar und Südkorea beigetragen haben. Also kurzum, die türkische Notenbank kann sich derzeit aufgrund dieses gewachsenen Berges an Devisenreserven recht komfortabel fühlen.
Dennoch gefragt, wie lange lässt sich solch ein extremes Experiment wie das von Erdogan gegen im Grunde genommen alle ökonomischen Lehrbücher mit niedrigen Zinsen gegen hohe Inflation vorzugehen, wie lange lässt sich das durchhalten?
Ich würde mal sagen, relativ lange, solange der Devisenbestand ausreichend ist, um Fremdwährungsverbindlichkeiten bezahlen zu können. Das andere Thema ist mehr eine politische Frage. Aufgrund der Währungsschwäche ist die türkische Inflation empfindlich hochgegangen. Die türkische Inflationsrate lag zuletzt bei 36%. Das bekommt natürlich vielen Bürgern in der Türkei nicht besonders gut. Und da könnte sich, ich glaube, ein Teil hat auch schon begonnen, die politische Stimmung im Land drehen. Und deshalb fragt sich eher, wie lang kann Ministerpräsident Erdogan aufgrund der hohen Inflationsrate diesen Kurs der türkischen Notenbank weiter begrüßen?
Also das Fazit, wie kritisch sehen Sie die Situation und Lage der Türkei?
Staatspräsident Erdogan hat jetzt im Jahr 2023 Wahlen vor sich. Und da muss er natürlich die Bevölkerung bei Laune halten. Und dieser Laune steht natürlich diese hohe Inflationsrate von gegenwärtig 36% einiges entgegen. Das heißt, genau diese hohe Inflationsrate könnte dann tatsächlich dazu führen, dass möglicherweise Staatspräsident Erdogan und damit auch die Notenbank tatsächlich auf einen anderen Kurs einschwenken. Allerdings, naja, das ist Hoffnung und noch lange nicht gesetzt.
Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank, und er plante gestern das Top-Thema an den Finanzmärkten, die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen Bundesanleihe. Erstmals seit Anfang Mai 2019 stieg sie aus dem negativen Bereich wieder über die 0%-Marke. Wie sieht's denn heute aus?
Die bewegt sich weiter so um die Nulllinie bei der Rendite, mal leicht im Plus, mal leicht im Minus, zuletzt hauchdünn im Minus. Und der Blick aber auf die sogenannte Umlaufrendite aller umlaufenden deutschen Staatsanleihen. Die deutschen Staatsanleihen waren erstmal wieder etwas mehr gefragt und die durchschnittliche Rendite ist tiefer im Minus, bei minus 0,16%.
Die teure Energie hat die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte in Deutschland im Dezember auf einen Nachkriegsrekord getrieben und die Verbraucherpreise im Euroraum stiegen im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat um 5%. Dazu heute die zweite Schätzung. Wie werden denn diese Daten an der Börse bewertet?
Das wird sehr genau beobachtet, weil ja die Europäische Zentralbank davon ausgeht, dass die Inflation im Laufe des Jahres zurückgehen soll. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat aber trotzdem nochmal deutlich gestiegener Inflation im Euroraum gerade nochmal vor zu schnellen Zinserhöhungen gewarnt. Das würde das Wirtschaftswachstum bremsen, hat Lagarde heute einem französischen Radiosender gesagt. Aber das Thema ist im Blick, insbesondere auch wegen der US-Notenbank mit ihren angedeuteten Zinserhöhungen für dieses Jahr. Der DAX jetzt im Moment mit einem kleinen Plus von 0,25% bei 15.838 Punkten.
Ein Unternehmen heute interessant. Puma ist dank der starken Nachfrage nach Sport, Mode und Waren kräftig gewachsen. Wie reagiert die Aktie? Vielleicht auch der Blick auf den Konkurrenten Adidas.
Ja, die Papiere von Puma mittlerweile ja im DAX mit einem Plus von etwas mehr als 1%. Die Anteilsscheine von Adidas legen fast 1% zu.
Und dann noch Jahreszahlen heute vom Softwareunternehmen SUSE. Wie kam die denn an?
Das hatte zunächst geholfen und es war nach oben gegangen, aber jetzt ist die Aktie doch ins Minus gedreht. SUSE-Aktien verlieren etwas mehr als 1%.
Auf den Anleihemarkt haben wir ja bereits geschaut. Wie sieht es beim Goldpreis heute auch aus und beim Kurs des Euro?
Der Euro bei einem Dollar 13,41. Der Goldpreis kann deutlich zulegen um 20 Dollar auf 1.839 Dollar. Und in Euro sind das 1.622 Euro für die Unze Gold.
Vielen Dank auch dafür, Jan Plate. Die neue Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 rund 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Windenergie an Land kommt dabei die zentrale Rolle zu. Dafür sollen 2% der Fläche Deutschlands reserviert werden. In den vergangenen Jahren war der Ausbau wegen fehlender Flächen fast vollständig zum Erliegen gekommen, wie es im vergangenen Jahr lief und wie es weitergehen könnte. Dazu äußerte sich heute der Bundesverband Windenergie. Claudia van Laak berichtet aus Berlin.
Insgesamt 484 Windkraftanlagen an Land mit einer Leistung von 1925 Megawatt sind im letzten Jahr neu ans Netz gegangen. Das ist die Branchenbilanz. Das sind 35% mehr als im Jahr zuvor. Eine Steigerung, die allerdings längst nicht ausreicht, um die selbst gesteckten Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbands Windenergie, nannte diese Zahlen, Zitat, die Schlussbilanz der alten Bundesregierung und sprach von politischen Altlasten des vorherigen CDU-Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier. Der neue grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will nun die Windenergie massiv ausbauen. Kein Wunder, dass die Branche jubelt.
Wir freuen uns, dass hier schnell an die Arbeit gegangen werden soll und wir freuen uns auch über den neuen Schwung. den wir nach vielen schwierigen Jahren in der Branche jetzt endlich erleben.
Der Bundesverband Windenergie lobt in diesem Zusammenhang die Bundesländer Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Zwei Drittel der zusätzlichen Windkraftleistung entfalle allein auf diese vier Bundesländer. Das von Robert Habeck vorgegebene Ziel von 2% der Landesfläche für Windkraftanlagen müssten alle Flächenländer erfüllen.
Wir brauchen natürlich eine Verbesserung der Situation im verbrauchsstarken Südosten und Südwesten. Dort ist die Lage dramatisch schlecht.
Die Windenergiebranche kritisiert hier besonders die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen.
Vergessen sollten wir nicht, dass wichtige Teile der deutschen Maschinenbau- und Automobilindustrie in den süddeutschen Ländern angesiedelt sind. Hier gibt es einen starken Ruf nach erneuerbaren Energien und dieser muss unterlegt werden, auch mit einem eigenen Ausbau vor Ort.
Die Windkraftbranche sieht eine ganze Reihe von Hürden beim Ausbau, die schnell beseitigt werden müssten. Dazu zählen lange Genehmigungs- und Planungsverfahren. Sie dauern bis zu 5 Jahre. Außerdem fehlende Fachkräfte sowie deutsche Sonderregeln bei Zertifizierungen und Prüfungen, die dringend entfallen müssten. Seien die Windfelder erschlossen und die Windkrafträder produziert, warteten die Unternehmen oft wochenlang auf die Genehmigungen für die Schwerlasttransporte. So die Klagen heute. Um das Klimaziel der Bundesregierung zu erreichen, müssten nicht nur zügig neue Windfelder ausgewiesen werden, so Branchenpräsident Albers heute.
Ich glaube, dass die zügige Erneuerung des Anlagenparks der goldene Schlüssel ist, um die Ziele der Bundesregierung zu erreichen und dass das Thema Repowering nach wie vor unterschätzt wird. Wir begrüßen sehr die Formulierung im Koalitionsvertrag und ich zitiere, wo bereits Windparks stehen, muss es ohne großen Genehmigungsaufwand möglich sein, alte Windenergieanlagen durch neue zu ersetzen.
Albers nannte die Windkraft die Schlüsseltechnologie der Energiewende. Wer grünen Wasserstoff und CO2-neutrale Elektromobilität wolle, müsse die Windenergie zügig ausbauen.
Claudia van Laak. Und wir bleiben beim Thema Windkraft. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist heute nach München gekommen, um mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder zu sprechen. Im Mittelpunkt dabei die Windräder. Denn in Bayern gibt es die sogenannte 10H-Regelung. Die besagt, dass Windräder einen Abstand vom mindestens 10-fachen ihrer Höhe zur Wohnbebauung haben müssen. Zu den Ergebnissen des Münchner Windgipfels, Tobias Krone.
Die Erwartungen sind hoch, die politischen Gräben tief. Und dennoch findet der Besuch des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck bei Ministerpräsident Markus Söder in betont höflichem Rahmen statt.
Es ist ein sehr positiver Stil, dass ein Bundesminister tatsächlich einen Antrittsbesuch macht.
Ich muss mich bedanken, dass die Bayerische Landesregierung und Sie in Person das so kurzfristig möglich gemacht haben, dass ich hier aufschlagen durfte.
So begann die Pressekonferenz im Münchner Prinz-Karl-Palais nach dem morgendlichen Gespräch zwischen den beiden, die der Deutschlandfunk aus Pandemiegründen virtuell verfolgte. So sportlich, freundschaftlich die beiden wirkten, inklusive Corona-Faust zum Abschluss. Inhaltlich machten beide ihre Positionen deutlich. Robert Habeck spielt auf die maue Bilanz Bayerns beim Windkraftausbau an. Die ersten 9 Monate 2021 gab es hier keine einzige Genehmigung neuer Windräder.
Und Sie wissen, das ist ja in der Vorberichterstattung umfänglich dargestellt worden, dass noch nicht mal mehr Anträge gestellt werden im Moment.
Habeck ist überzeugt, das hat etwas mit Bayerns Abstandsregel für Windkraftanlagen zu tun, die vorschreibt, ein Windrad muss 10-mal so weit entfernt von Wohnhäusern stehen, wie es hoch ist. Also bei modernen Windrädern über 2 Kilometer weit.
Insofern gibt es da einen Dissens. Ich meine, begründen zu können, warum sehr wohl der Zusammenbruch des Ausbaus der Windkraft mit der Einführung der 10H-Regel zu tun hat.
Ministerpräsident und Chef der CSU Markus Söder hält dagegen an der umstrittenen Regel fest, deren Anhängerschaft jenseits der bayerischen Landräte und CSU-Landtagsfraktion aber stark bröckelt. Die bayerischen Bürgerenergiegenossenschaften und der Bund Naturschutz fordern die Abschaffung von 10H neben Grünen und SPD im Landtag. Und eigentlich auch der Koalitionspartner der CSU, die Freien Wähler, die sich bisher nur aus Koalitionsdisziplin mit Kritik zurückhielten. Jüngst meldete sich auch die Vereinigung Bayerischer Wirtschaft zu Wort. Normalerweise ein verlässlicher Sparringpartner der CSU. Auch sie hält 10H für unnötig und fordert mehr Energiesicherheit durch mehr Windenergie. Söder ließ Zugeständnisse durchblicken.
Wir wollen jetzt noch vorschlagen, was im Staatswald geht, was an Ausnahme beim Repowering und anderen Bereichen geht. Das werden wir jetzt konstruktiv besprechen.
Habeck erläuterte, was Bayern in seinen Staatswäldern für die Windkraft tun möchte.
Da wird tatsächlich von vierstelligen Zahlen bei Windkraftanlagen geredet. Also dann ist das natürlich eine Menge. Wenn dazu weitere Maßnahmen kommen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Pfad.
Ob mit oder ohne 10H-Regel, Bayern müsse mehr Windräder bauen, so Habeck.
Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Habeck macht klar, er wolle mit seiner Tour durch die Bundesländer vor allem eines verhindern, eine Abwärtsspirale bei der Windenergie. Das müsse sich nun ändern, wolle man die Energiewende schaffen, so der Bundeswirtschaftsminister.
Tobias Krone. Und jetzt Themenwechsel weg von der Windkraft. Noch ist es nicht so weit. In der Corona-Pandemie sorgt die Omikron-Variante dafür, dass viele Beschäftigte noch im Homeoffice arbeiten. Aber schon geht der Blick auf das Frühjahr und den Sommer, wo sich die Pandemie dank der laufenden Impfkampagnen wieder abschwächen könnte und die Büros wieder bezogen werden könnten. Allerdings wünschen sich laut einer Studie in den USA die Mehrheit der Beschäftigten, das Homeoffice soll bitte bleiben. Markus Schuler berichtet aus San Francisco.
Nicholas Blum beschäftigt sich seit 20 Jahren mit dem Thema Heimarbeit. Er gilt als einer der führenden Experten auf diesem Gebiet. Seit Ausbruch der Pandemie hat er regelmäßig 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den USA befragt. Und die sagen unisono, die Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten, sei wie eine Gehaltserhöhung um 10%.
Most people want to work from home 2-3 days a week.
Die meisten Menschen wollen 2-3 Tage pro Woche von zu Hause aus arbeiten und 2-3 Tage pro Woche ins Büro kommen. Interessant ist aber, dass es eine große Spanne gibt. So ist es zum Beispiel wenig überraschend, dass Menschen mit kleinen Kindern mehr Tage von zu Hause aus arbeiten wollen, insbesondere Frauen mit Hochschulabschluss und kleinen Kindern. Das variiert, je nach Ethnie und je nach Entfernung zum Büro. Doch das sogenannte Hybridmodell trifft nicht bei allen Unternehmen auf Gegenliebe. Stanford-Professor Blum erklärt, die Gegner des Homeoffice seien überwiegend männlich, über 50 Jahre alt und hätten keine kleinen Kinder zu Hause. In den USA gehören nach einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte etwa 62% der Vorstände von Fortune 500 Unternehmen dieser Gruppe an.
This group tends to have a lower preference to work from home. They're more keen to come into the office.
Sie halten nichts vom Homeoffice. Sie bevorzugen das Firmenbüro. Wenn diese Gruppe entscheidet und nicht umfassend konsultiert wird, besteht die Gefahr, dass sie sagt, ihr müsst alle zurückkommen. Sie halten das für die beste Lösung. Das entspricht aber nicht dem, was die meisten Mitarbeitenden wollen.
But actually, that isn't what most employees want.
Blum empfiehlt, sich Technologieunternehmen wie Apple oder Amazon als Vorbild zu nehmen. Sie wollen künftig 2 Tage pro Woche Homeoffice erlauben. Zusätzlich bieten sie an, dass man einen Monat pro Jahr ganz von zu Hause aus arbeiten kann. Die flexiblen Arbeitsmodelle sorgen allerdings für Probleme bei der Zeitplanung. Und das könnte am Ende sogar zum Killer-Argument in vielen Firmen werden. Wirtschaftsprofessor Blum ist dennoch optimistisch und glaubt in vielen Fällen an eine Kompromisslösung. Spricht man mit Angestellten, sagen die einem, ich komme ins Büro, um mich mit meinen Kollegen zu treffen und die Energie dort aufzunehmen. Ich vermute, dass in den kommenden Monaten die Punkte Wahlmöglichkeiten und Koordinierung aufeinanderprallen werden. Ich glaube, die Koordination wird aber die Oberhand behalten. Schließlich haben wir uns in Vorpandemiezeiten auch darauf geeinigt, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr ins Büro zu kommen. Das ist aber der Reibungspunkt, den ich für die kommenden Monate sehe. Führungskräften empfiehlt Blum, sie sollten den Wandel hin zum Homeoffice nicht als Niederlage oder Verlust begreifen. Es sei für alle ein Gewinn. Niedrigere Kosten durch weniger Bürofläche für Unternehmen, gesteigerte Produktivität bei den Mitarbeitenden und mehr Klimaschutz, weil vielfach die Pendelei wegfalle.
Markus Schuler. Die Lufthansa hat einen jahrelangen Streit um Millionenhilfen für den Regionalflughafen Frankfurt-Hahn endgültig verloren. Der Europäische Gerichtshof wies eine Klage der Airline gegen die Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz zurück. Dabei ging es unter anderem um eine Kreditlinie in Höhe von 45 Millionen Euro. Gigi Deppe.
Die Entscheidung ist keine Überraschung. Wieder verliert Lufthansa aus einem rein formalen Grund vor dem obersten Gericht der EU. Denn wieder sagen die Richter, Lufthansa hatte nicht mal das Recht zu klagen. Das Unternehmen sei nicht stark genug von den staatlichen Leistungen betroffen, die der Flughafen bekommen hat, selbst wenn das Geld tatsächlich an Ryanair durchgeleitet wurde. Lufthansa hätte belegen müssen, dass es deswegen zu bedeutenden Umsatzeinbußen oder zu einer erheblichen Verringerung seiner Marktanteile gekommen sei. Vor Gericht hatte die Airline aber nur auf den allgemeinen Wettbewerbsdruck verwiesen. Das würde nicht ausreichen, um sich überhaupt an den EuGH zu wenden. Schon im letzten Sommer hatte Lufthansa aus dem gleichen Grund eine ähnliche Klage verloren. Damals hatte das Unternehmen die staatlichen Hilfen für den Flughafen bis 2009 angefochten. Jetzt ging es um die Unterstützung von 2009 bis 2011.
Die Agrarmesse Grüne Woche fällt in diesem Januar aus. Dennoch hat sich die Branche zur Zukunft von Landwirtschaft und Ernährung geäußert. Nicht gerade hoffnungsvoll. Johannes Frevel berichtet.
Landwirtschaft und Ernährungsindustrie schauen mit wachsender Skepsis in das laufende Jahr. Die Stimmung hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung habe sich seit dem Herbst verschlechtert, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied bei einer Branchenveranstaltung in Berlin. Zahlreiche Landwirte hätten wegen des angestrebten Umbaus der Agrarwirtschaft und mangelnder Planungssicherheit wachsende Sorgen. Insbesondere die Lage der Schweinebauern sei desaströs. Ruckwied bezifferte die Kosten einer klima- und tierfreundlichen Transformation der Landwirtschaft auf jährlich 4 Milliarden Euro. Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer des Dachverbands der deutschen Lebensmittelindustrie BVE, beklagte, zwar sei die deutsche Wirtschaft insgesamt leicht gewachsen, der Umsatz der Ernährungsindustrie sei im vergangenen Pandemiejahr allerdings erstmals seit vielen Jahren geschrumpft. Mit der pandemiebedingten Schließung von Restaurants und Kantinen sei ein großer Absatzmarkt weggebrochen.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe, wir haben an der Börse darüber gesprochen, ist gestern erstmals seit Mai 2019 über 0% gestiegen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnet das als bedeutend, rät aber zum Abwarten. Auch wenn steigende Renditen eine Reaktion auf höhere Preissteigerungen sind, laufen sie diesen aktuell weit hinterher. Will heißen, wer mit Bundesanleihen seine Altersvorsorge sichern will, sollte dies tunlichst noch ein wenig verschieben. Gleiches gilt für die Kreditseite. Wer glaubt, ein langfristiges Zinsniveau von 0 oder auch 0,5% bringe gleich Unternehmen in Schwierigkeiten, sollte sein Urteil noch einmal überprüfen. Und ein Anstieg der Inflationsraten bedeutet nicht gleich, dass dies in extenso so weitergeht, womit Anleihekäufern auch nicht gedient wäre. Natürlich verändert sich gerade die Zinslandschaft, aber dieser Prozess hat erst begonnen. Das Handelsblatt unterstreicht, das ist zunächst nur ein kleiner Hoffnungsschimmer, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sollte sich die Zinswelt nachhaltig wieder normalisieren, wäre das für die Sparer erstmal eine gute Nachricht. Denn trotz Börsenhype, der Deutsche legt sein Geld gern auf das Sparbuch. Die Zinswende ist angesichts steigender Inflationsraten nötig. Die Heilbronner Stimme nimmt diese Inflationsraten in den Blick. Nach Lage der Dinge wird sich an der hohen Teuerungsrate zumindest kurzfristig nichts ändern. Vor allem bei den Energiepreisen ist keinerlei Entspannung in Sicht und die Europäische Zentralbank hat Zinserhöhungen bis auf Weiteres ausgeschlossen. Für die neue Bundesregierung ist diese Situation brandgefährlich. Ob Energiewende, Verkehrswende oder nachhaltigere Landwirtschaft, all diese richtigen und wichtigen Projekte sind für die Bürger zunächst mit höheren Kosten verbunden. Der Akzeptanz der Ampelpolitik könnte das massiv schaden. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert die Pläne von Microsoft, den Videospielkonzern Activision Blizzard zu kaufen. Microsoft würde durch den Deal immerhin der drittgrößte Games-Hersteller der Welt. Aber der Konzern denkt viel weiter. Alle seine Dienste sollen in der virtuellen Welt zusammengeführt werden. Die großen Tech-Konzerne locken die Menschen in goldene Käfige. Microsoft ist freilich nicht allein mit solchen Plänen und das macht die Sache kompliziert. Denn niemand wird erwarten, dass Großkonzerne wie Apple, Microsoft, Facebook, Google oder Amazon eine offene Plattform schaffen werden. Doch werden die Aufsichtsbehörden, letztlich also die Politik, das zulassen?
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseshow und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.